Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Hallo zusammen, 21. März 2018, ein Mittwoch. Angela Merkel hat heute ihre Regierungserklärung abgegeben.
So richtig ist es auch, dass mit den 4,5 Millionen bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist.
Wie kam das an und welche Pläne gibt's noch, dieses Land zu regieren? Das klären wir heute. Horst Seehofer möchte Grenzkontrollen einführen und sie verlängern. Wir fragen nach, inwieweit das überhaupt möglich ist.
Wenn ein großes Ereignis bevorsteht, wie eine Fußball-WM, G20-Treffen, da kann man Grenzkontrollen für einen kurzen Zeitraum einführen. Oder eben bei unvorhersehbaren Ereignissen, die Funktion des Schengen-Raums gefährden.
Bus- und Bahnfahren, das ging heute in weiten Teilen von Deutschland nicht. Der öffentliche Nahverkehr, er wurde bestreikt im Rheinland, Hamburg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Vielleicht ganz gut, denn dort stecken wir uns sowieso nur mit der Grippe an. Deshalb der Tipp.
Wenn Sie in einem Punkt sitzen, wo Sie wenig Publikumskontakt haben, und das ist hinten rechts im Fernbus zum Beispiel oder hinten links im Fernbus, das ist sicherlich besser als in der Mitte oder direkt an der Türe zu stehen.
Und wir sprechen heute Abend über einen Glaubenskrieg. Butter oder Margarine? Was sind da eigentlich gesünder? Das alles hört ihr jetzt im Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Unsere Regierung, die hat sich heute erklärt in Berlin. Traditionell gab es von Angela Merkel und den einzelnen Parteivertretern die Pläne für die kommenden 4 Jahre Regierung in Deutschland. Und ja, ein Punkt war Angela Merkel sehr wichtig.
Es steht völlig außer Frage, dass die historische Prägung unseres Landes christlich und jüdisch ist. Doch so richtig so richtig ist es auch, dass mit den 4,5 Millionen bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist.
An der Stelle hat Horst Seehofer dann betreten zur Seite geschaut. Paul Vorreiter hat für Deutschlandfunk Nova die Veranstaltung beobachtet. Paul, hat Merkel denn auch gesagt, was nicht zu Deutschland gehört?
Sagen wir es mal so, sie hat gesagt, was es so in Deutschland nicht geben sollte. Also da verwies sie unter anderem darauf, dass zum Beispiel Flüchtlinge, die hier kein Bleiberecht haben, eben zur freiwilligen Ausreise animiert werden sollen oder eben abgeschoben werden sollen. Was auch nicht zu Deutschland gehören sollte, sei Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Also im weitesten Sinne gab Merkel auch ein paar Beispiele, was nicht zu Deutschland gehört.
Das Thema Flucht und Migration hat ja Merkels letzte Regierungszeit bestimmt und geprägt. War das auch bei der Regierungserklärung heute der Fall?
Ich würde sagen, das war absolut das zentrale Thema. Sie ist auch ganz schnell zu Beginn ihrer Rede auf dieses Thema gekommen, wirkte dabei auch sehr nachdenklich, übte sich auch ein wenig in Selbstkritik, wiederholte wie schon öfter, dass sich die Situation von 2016 nicht nochmal wiederholen dürfe. Denn wenn das so wäre, hätte man ja aus dieser Situation nichts gelernt. Also ich hatte den Eindruck, dass es das große Thema ist, bei dem sie zeigen will, dass sie ihren Kurs korrigiert.
Denn ich möchte alles dafür tun, dass am Ende dieser Legislaturperiode die Menschen sagen, die in Berlin haben aus dem Wahlergebnis vom September 2017 etwas gelernt. Die haben wirklich etwas verstanden und viel Konkretes und Gutes für uns erreicht.
Also ich denke, da kann man schon auch ein bisschen raushören, dass es hier vor allem auch darum geht, ein Signal an diejenigen zu senden, die jetzt, sage ich mal, ihre Partei jetzt nicht gewählt haben und vielleicht sogar weiter rechts gewählt haben.
Wofür hat sie sich sonst noch ausgesprochen? Was hat dich überrascht?
Es war so ein bisschen eine Reise durch den Koalitionsvertrag. Was mich persönlich überrascht hat, war, dass sie auf sehr viele Punkte auch von der SPD, also die SPD in den Koalitionsverhandlungen erkämpft hat, eingegangen ist. Und diese ganzen Punkte, die sollen eben dazu dienen, Spaltungen und Polarisierungen zu überwinden in der Gesellschaft, die es jetzt eben gäbe, auch aufgrund der Politik, die Kanzlerin Merkel selbst zu verantworten hat. Und ja, das waren halt einfach so Punkte wie das Sofortprogramm für Pflege wurde genannt, die gleichwertigen Lebensverhältnisse von Stadt und Land, mehr Geld in der Bildung, das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern soll ja gekippt werden oder die Parität bei den Krankenkassenbeiträgen. Also darauf kommt es jetzt dann quasi an, zu zeigen, dass dieser Koalitionsvertrag eben dazu dient, diese Polarisierungen halt eben zu überwinden.
Nach Angela Merkel haben die einzelnen Parteivorsitzenden dann gesprochen. Wie fiel die Kritik von der Opposition aus?
Also es ging los mit Alexander Gauland, der ja für die größte Oppositionspartei gesprochen hat, also die AfD. Er warf der Regierung vor, ja sinngemäß Flüchtlinge zu verwöhnen, während immer mehr Einheimische obdachlos sein oder zur Tafel gehen müssten. Genau, Lindner, der FDP-Chef, der wünscht sich Peter Altmaier als persönlichen Vermögensberater, denn der hätte als Interimsfinanzminister Geld locker gemacht in den Koalitionsverhandlungen mit der zur großen Koalition, die es bei den Jamaika-Sondierungen so noch nicht gab. Also er warf der Bundesregierung hier eine unseriöse Finanzpolitik vor, mit Geld um sich zu schmeißen. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken, der hat auf Mängel im Koalitionsvertrag hingewiesen.
Im Koalitionsvertrag kommt der Osten in der Präambel vor und sonst nur als Naher Osten und als Kosten. Ich finde, das ist ein Problem.
Und Anton Hofreiter von den Grünen, der hat der Regierung eine schlechte, ich sag's mal so, eine schlechte Startperformance vorgeworfen.
Herr Spahn gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, Frau Nahles und die SPD sowieso mit sich selbst beschäftigt. Und bei der CSU gibt es einen Wettbewerb zwischen Seehofer und Söder, wer am weitesten nach rechts ausschlägt. Hören Sie damit auf!
Also hier quasi nochmal so eine Manöverkritik. Hier ging es halt eben darum, dass Horst Seehofer hat sich ja zum Islam geäußert und das war eine Anspielung auf Jens Spahn, neuen Gesundheitsminister, der sich ja zum Thema Armut geäußert hat.
Was ist so dein abschließender Eindruck? Hat man sich da sehr zerfleischt oder war das eher moderat heute?
Es gab eigentlich kaum Punkte, die mich so komplett überrascht hätten. Also es war durchaus so, dass man natürlich mit Spannung vor allem auch auf die Rede der AfD geguckt hat, wie sie sich jetzt eben in dieser Situation finden würde. Aber dass es jetzt da sinngemäß vor allem um Migration ging und auch die Flüchtlingspolitik, das war erwartbar. Mir ist ein bisschen aufgefallen, dass an einer Stelle Anton Hofreiter gesagt hat, und jetzt noch kurz zur Klimapolitik. Ich weiß gar nicht, ob er sich da versprochen hat. Ich dachte eigentlich immer, dass das zentrale Thema eigentlich ist der Grünen. Also ich glaube, da könnte man in dieser Rede vielleicht noch ein bisschen nachfallen, wenn man sie nochmal halten würde.
Zu Beginn ihrer Amtszeit, da geben Bundesregierungen traditionell immer eine Regierungserklärung ab. Heute war es wieder soweit. Paul Vorreiter aus unserem Hauptstadtstudio hat uns erklärt, um was es heute in Berlin ging.
Deutschlandfunk Nova. Update.
30 Buttersorten. So viel hat Stiftung Warentest getestet und wir wollen nicht das ganze Ergebnis euch präsentieren, sondern nur sagen, jede zweite ist gut und unbedenklich. Und ihr wollten auch wissen, was findet ihr? Habt ihr es eher mit der Butter oder habt ihr es eher mit der Margarine? Lürs Gatter schreibt bei uns bei Facebook, beides super ekelig. Kalle Berz schreibt, ersetzt doch mal Butterbrot, Butterstulle, Butterkerns mit Margarine. Klingt das denn vielleicht lecker? Das ist natürlich die Frage, ja. Aber wie ist es denn eigentlich? Wie schaut's aus? Was ist gesünder für uns? Die pflanzliche Margarine oder die Butter? Schauen wir es uns genauer an. Pascal Fischer hat dazu heute recherchiert. Was ist besser?
Ja, das ist erstmal ein weites Feld, muss man wirklich sagen. Als erste Daumenregel gebe ich dir mal so mit, immer auf solche Tests, wie du es gerade zitiert hast, schauen und da aber auch immer auf die einzelnen Produkte, auf deren jeweilige Inhaltsstoffe.
Okay, Stichwort Inhaltsstoffe. Da gibt es jetzt viele, die sagen, Margarine ist total künstlich, Butter ist total natürlich.
Ja, das stimmt natürlich erstmal. In der Butter sind eigentlich nur Färbemittel, Beta-Carotin und Wasser erlaubt. In der Margarine, da finden sich dagegen natürlich Aromen, Vitamine oder ja manchmal selten noch diese gefährlichen Transfette. Aber trotzdem sagt Anke Kapels von der Stiftung Warentest,
eine gute Margarine, die ein gutes Fettsäurespektrum hat, also gute Fettsäuren hat, ist etwas gesünder als Butter.
Die Stiftung Warentest hat sogar auch dazu ein Margarinen-Ranking im Juli 2017 gemacht. So, jetzt, was heißt gutes Fettsäurespektrum konkret? Weniger gut ist Kokosöl oder Palmöl, besser Rapsöl oder Olivenöl.
Also ich würde sagen 1-0 Margarine an dieser Stelle. Ist Margarinen auch deshalb so gut, eben weil pflanzlich, weil viel pflanzlich drin ist?
Jein, es sei denn, du legst da jetzt Wert drauf, weil du Vegetarier zum Beispiel bist. Man muss sagen, bei pflanzlich tierisch, bei diesem Gegensatz, da geht es ja meist darum, Butter besteht zu 2/3 aus gesättigten Fettsäuren.
Das sind die Bösen, ne?
Ja, mittlerweile sagt man gerade das nicht mehr so pauschal. Die sind meist kurz- und mittelkettig, die Fettsäuren in der Butter. Also 7 oder 8 bis 12 Kohlenstoffatome und nicht langkettig, also mehr als 12 Kohlenstoffatome. Und nur diese langkettigen, gesättigten Fettsäuren sind problematisch, nicht die kurz- und mittelkettigen.
Im Gegensatz zu langkettigen gesättigten Fettsäuren beeinflussen die weder das Verhältnis von schlechtem LDL-Cholesterin zu gutem HDH-Cholesterin negativ und sie erhöhen auch nicht das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Also mittlerweile warnt man eben nicht mehr pauschal vor Fett aus der Butter.
Was ist mit Bio-Butter?
Ja, die ist schon mal besser als normale Butter. Die hat nämlich mehr gesunde, ungesättigte Fettsäuren, weil die Kühe Grünfutter kriegen. Und zwar ordentlich, erklärt Anke Kappels von der Stiftung Warentest.
Nämlich je mehr Grünfutter sie bekommen, umso mehr Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren sind dann nachher in der Butter. Zwar nicht so viele wie in einer guten Margarine, aber das ist dann doch günstig und auch gesund.
Ja, und diese Stoffe sind wichtig. Diese Fettsäuren nämlich sind lebenswichtige Bausteine für deinen Körper.
Was ist mit der praktischen Seite? Serviceorientiert müssen wir auch gucken.
Ja.
Streichen, das ist ja so ein Problem bei der Butter.
Ja, total. Aber da habe ich zwei Lifehacks für dich. Einfach mal oben im Kühlschrank lagern, in den wärmeren Kühlschrankzonen. Mhm. Und dann tust du das alles ein bisschen vor dem Frühstück schon mal raus. Allerdings nicht den ganzen Butterklotz, sonst wird er ja irgendwann ranzig über die Tage. Also jeden Morgen einfach für dich selbst Hotelier spielen und portionieren.
Ja. Und früher aufstehen, damit die Butter schon mal streichzart wird. Was ist mit der Haltbarkeit?
Ja, Butter hält sich so 5 bis 11 Wochen, Margarine natürlich teilweise 3-mal so lang. Aber beides kannst du auch einfrieren, original verpackt oder im Gefrierbeutel, natürlich gegen Gefrierbrand, und dann langsam im Kühlschrank wieder auftauen. Butter verliert dabei natürlich ein bisschen an Geschmack, leider. Im Netz empfehlen die Leute das alles auch wegen der schwankenden Butterpreise. Also Hortungskäufe und dann ab ins Kühlfach.
Den Bunker möchte ich sehen, der aus Butter besteht bei dir. Was ist mit dem Thema Backen und Braten? Wer schneidet da besser ab, Butter oder Margarine?
Ja, Braten eher mit Margarine, die hat nämlich einfach einen höheren Hitzegrad. Und in Butter, da ist ja Wasser, dann spritzt und explodiert das in der Pfanne, das willst du natürlich nicht.
Aber so ein schönes Buttersüßchen, das ist ja schon, also ich meine, der Buttergeschmack ist ja nicht zu verachten, ne?
Nein, aber den kriegst du auch durch Butterschmalz hin. Da ist dann das Wasser nämlich rausentzogen worden, sagt Anke Kappels von der Stiftung Warentest.
Okay, dann können wir festhalten an dieser Stelle, dieses große Battle Butter gegen Margarine geht an Margarine in vielen, vielen Punkten. Ja, würdest du auch so unterstreiten?
Ja, aber trotzdem natürlich immer gucken, was ist das für eine einzelne Margarine oder Butter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute, an diesem Mittwoch, war Bundesinnenminister Horst Seehofer ruhig bei der Regierungserklärung in Berlin. Am Wochenende war das noch ein bisschen anders. Seehofer möchte die Kontrollen an deutschen Grenzen ja ausweiten. Das hat er zumindest im ARD-Bericht aus Berlin gesagt.
Wir müssen zwei Dinge verfolgen. Einmal mit Europa die Überwindung der Binnengrenzkontrollen. Und auf der anderen Seite, solange das nicht der Fall ist, müssen wir schauen, dass wir die Menschen in Deutschland schützen durch Grenzkontrollen hier.
Dafür hat er sehr viel Kritik bekommen, auch von Seiten der EU. Denn in Europa hat man sich 1995 ja geeinigt, dass es Grenzkontrollen nur an den Außengrenzen von Europa geben soll. Stichwort Schengen-Abkommen. Ja, da gab es jetzt aufgrund von der starken Flüchtlingszuwanderung 2015 einige Änderungen. Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen hat an Teilen dann schon wieder die Grenze kontrolliert. Aber wie schaut das eigentlich momentan aus? Wer kontrolliert in Europa wie seine Grenzen? Das wollen wir wissen und fragen nach bei Thomas Otto, unserem Korrespondenten in Brüssel. Grüß dich, Thomas.
Hi, hallo.
Wir brauchen erstmal einen Überblick. Welche EU-Länder haben aktuell Grenzkontrollen und warum?
Ja, 5 hast du schon aufgezählt. Frankreich kommt noch mit dazu. Da gibt es im Moment Kontrollen. Fangen wir mal vorne an. Deutschland kontrolliert seine Grenze zu Österreich seit September 2015. Österreich wiederum kontrolliert alle Landgrenzen mit Fokus auf Italien, Ungarn, Slowenien und Slowakei. Also im Grunde genommen fast komplett seit September 2015. Die Schweden haben auch Grenzkontrollen seit November 2015. Da geht es dann vor allem um die Häfen und die Öresundbrücke rüber nach Dänemark. Die Dänen haben wiederum auch Grenzkontrollen. Da geht es dann um die Grenze zu Deutschland seit Januar 2016. Und die Norweger, die müssen wir auch mit dazu zählen, obwohl sie nicht EU sind, sind sie ja auch Schengen. Die haben also auch Grenzkontrollen, vor allem in Häfen mit Fährverbindungen seit November 2015. Und dann haben wir noch Frankreich. Dort gab es ja die Anschläge in Paris. Mhm. Da hat man dann den Ausnahmezustand ausgerufen und da gibt es auch Grenzkontrollen in Frankreich.
Gab es denn Staaten, die zwischendurch Kontrollen eingesetzt haben und dann sich entschlossen haben, nee, schaffen wir wieder ab?
hatten wir zum Beispiel die Grenze zwischen Slowenien und Ungarn. Da gab es zwischen September und Oktober 2015 Grenzkontrollen, die hat man dann wieder aufgehoben. Und wir hatten hier in Belgien auch den Fall, die Grenze zu Frankreich, und zwar in Westflandern, also alles, was Richtung Calais dann ist. Da gab es zwischen Februar und April 2016 Grenzkontrollen, die dann aber auch wieder aufgehoben wurden.
Wie sieht denn da die Rechtsgrundlage überhaupt aus? Darf Horst Seehofer das einfach so machen, wie er es jetzt schon ankündigt, oder wie steht die EU dazu?
Nee, also da gibt es ganz klare Regeln im Schengener Grenzkodex. Das darf eben nur unter bestimmten Voraussetzungen gemacht werden, denn wir haben ja eigentlich offene Grenzen. Aber zum Beispiel, wenn ein Großereignis bevorsteht, wie eine Fußball-WM, G20-Treffen, da kann man Grenzkontrollen für einen kurzen Zeitraum einführen. Oder eben bei unvorhersehbaren Ereignissen, die die Funktion des Schengen-Raums gefährden, wie man sagt. Das war 2015, da die hohe Zahl an Flüchtlingen, die Schutz gesucht haben. Da hat man dann damals Kontrollen eingeführt, immer wieder verlängert. Und das ist eben maximal 2 Jahre möglich. Das ist im November vergangenen Jahres zu Ende gegangen. Eigentlich hätte es dann keine Grenzkontrollen mehr geben dürfen. Dann hat man einfach einen Trick gesucht und hat gesagt, na gut, dann begründen wir die einfach neu, sagen einfach, jetzt machen wir Grenzkontrollen wegen Sicherheitslage in Europa. Die Sicherheit ist gefährdet und dann beginnt dieser 2-Jahres-Zeitraum neu und man kann sozusagen neu für 2 Jahre Grenzkontrollen verhängen. Die Kommission ist da nicht wirklich begeistert davon, hat sich aber dem Druck der Staaten gebeugt und hat vorgeschlagen, neue Regeln zu erlassen, dass man sagen kann, 3 Jahre Grenzkontrollen, Hürden dafür senken. Aber das ist im Moment noch in Arbeit.
Ja, die große Frage ist natürlich, ob man nicht immer wieder einen Trick findet oder nicht immer wieder einen Grund findet, um diese Grenzkontrollen einzuführen. Seehofer begründet ja diese Grenzkontrollen damit, dass die EU-Außengrenze nicht ausreichend geschützt sei. Stimmt das denn?
Dieses Argument wird immer wieder dafür verwendet, um Grenzkontrollen zu rechtfertigen. Die Frage ist, wann sind Außengrenzen ausreichend geschützt? Wenn kein einziger Mensch mehr illegal die Grenze übertritt, das werden wir nie erreichen. Also es wird immer Menschen geben, die in die Grenze illegal übertreten. Die ist einfach auch endlos lang. Also wir wollen ja auch nicht eine Mauer bauen oder so, irgend sowas Furchtbares machen. De facto muss man sagen, die Zahl der illegalen Grenzübertritte sind extrem gesunken. Wir haben die sogenannte Balkanroute dicht gemacht. Der Weg für Flüchtlinge von Griechenland in die von der Türkei nach Griechenland ist dicht. In Libyen unterstützt die EU Milizen, die als Küstenwache die Flüchtlinge aus dem Wasser fischen und zurück nach Libyen holen. Und so weiter und so fort. Es sind ganz viele Maßnahmen unternommen worden. Das scheint Innenminister Seehofer nicht zu reichen. Aber das ist eben das Problem mit seiner Argumentation, kann man im Grunde genommen jederzeit immer wieder Grenzkontrollen rechtfertigen.
Ein Europa ohne Grenzen, das war der Plan, als man sich damals zu Schengen verabredet hat. Mittlerweile erwägen immer mehr Staaten wieder die Grenze aktiv zu kontrollieren. Auch unser Innenminister Horst Seehofer aus Brüssel war das. Thomas Otto für Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, es ist noch immer kalt in Deutschland und viele Leute haben noch Grippe oder bekommen sie jetzt gerade wieder. Da will man am liebsten in den nächsten Flieger steigen und ab in den Süden fliegen. Aber Achtung, der Plan, der kann ordentlich nach hinten losgehen, denn Forscher der Emory University in Atlanta haben erforscht, wie sich Infektionskrankheiten im Flugzeug verbreiten. Und das Ergebnis, wenn ich neben jemandem sitze, der die Grippe hat, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 80%, dass ich mich auch anstecke. Und sogar, wenn ich in derselben Reihe sitze oder wenn ich 2 Sitze von ihm entfernt mich befinde, dann ist die Ansteckungsgefahr so hoch. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge hat sich das genauer angeschaut für uns. Wenn ich mich zu 80% anstecke, was ist denn in den anderen 20% der Fälle los?
Also in den anderen 20% hast du entweder super großes Glück, ein gutes Immunsystem oder halt genau in den richtigen Momenten den Kopf weggedreht. Also die Ansteckung funktioniert ja über diese bekannte Tröpfcheninfektion, also durchs Husten oder Niesen. Mhm. Und da steckt man sich dann eben in 80 von 100 Fällen an, wenn man neben jemandem mit Grippe sitzt. Die Forscher von der Uni Atlanta haben da aber jetzt nicht jeden Passagier untersucht und so Proben genommen. Die sind da so ein bisschen anders an die Sache rangegangen.
Wie haben die das analysiert?
Also die haben Bewegungsprofile erstellt. Das Team von der Uni in Atlanta ist bei 10 Inlandsflügen in den USA mitgeflogen und die haben dann ganz genau mitgeschrieben, wann die Passagiere aufstehen, wie viele Kontakte die untereinander haben und wie viele so mit der Crew. Und diese Daten, die haben die dann zusammen mit so Ansteckungsraten bei Infektionskrankheiten ausgewertet. Und dabei kam dann raus, dass du zum Beispiel, wenn du am Fenster sitzt, weniger aufstehst, also weniger Kontakte hast und dich dann auch nicht so schnell ansteckst, wie zum Beispiel die Person, die am Gang sitzt. Ah,
jetzt ist es vielleicht so, dass nicht jeder von uns jeden Tag fliegt. Kann man denn diese Ergebnisse der Studie auch auf Busse und Bahnen übertragen? Also muss ich jetzt immer am Fenster sitzen und Kopf schön raushalten und dann stecke ich mich nicht an, ja?
Direkt übertragen kann man die Ergebnisse da leider nicht. Warum? Das hat mir Professor Bernd Salzberger erklärt. Der ist Infektiologe am Uniklinikum Regensburg.
Da gibt es zwei Gründe dagegen. In Bahnen ist generell erstmal sehr viel mehr Verkehr. Ne? Leute steigen aus, Leute steigen ein. Also die Mobilität in Bahnen ist sehr viel größer. Und was sicherlich auch nicht vergleichbar ist, ist die sozusagen Bearbeitung von Oberflächen.
Also heißt, je mehr Leute ein- und aussteigen, desto eher ist vielleicht jemand mit einer Grippe dabei. Und in Bussen und Bahnen werden diese Haltegriffe und alle anderen Oberflächen ja nicht ständig sauber gemacht. Im Flugzeug ist das schon so nach den Flügen. Und da hast du ja auch einen festen Sitzplatz. Also da ist die Wahrscheinlichkeit dann einfach geringer, dass da die Viren vom Vorgänger drauf sind.
Wie ist es beim Thema Fahrtlänge? Wenn ich mit der Straßenbahn irgendwie kurz unterwegs bin, dann kann ich mir ja vermutlich auch nicht so leicht anstecken, wie wenn ich jetzt einen langen Reisebus nehme oder sowas.
Ja, richtig. Also je kürzer man in der Nähe von einer potenziell ansteckenden Person ist, desto besser. Aber auch die Entfernung ist wichtig. Also alles unter 2 Metern ist kritisch und da zählen dann wieder diese 80% Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken.
Okay, jetzt mal abgesehen von allen möglichen Tipps, die so in Richtung Händewaschen gehen und so weiter, was wir natürlich immer machen sollen, um es zu schützen. Was ist denn der absolute Trick, damit wir die Grippe nicht bekommen, wenn wir Bus, Bahn oder im Flugzeug unterwegs sind?
Also es gibt so ein paar Premium-Plätze, sagt Professor Salzberger.
Oder wenn Sie in einem Punkt sitzen, wo Sie wenig Publikumskontakt haben, und das ist hinten rechts im Fernbus zum Beispiel oder hinten links im Fernbus, das ist sicherlich besser als in der Mitte oder direkt an der Türe zu stehen.
Außerdem möglichst wenig rumlaufen, also nicht aufs Klo gehen. Und wenn du ganz genau sein willst, dann musst du eigentlich an alle hustenden Leute Mundschütze verteilen, damit du dich bei denen dann nicht ansteckst.
Da musst du halt ein bisschen Geld ausgeben. Aber vielleicht ist es auch wert. Oder sonst hinten links oder hinten rechts sitzen. Scheiße, da sitzen doch eigentlich immer die Coolen. Da muss man die Coolen quasi von ihren Plätzen vertreiben. Ja, wie soll man das dann eigentlich machen? Ilka Knieke war das mit der Ansteckungsgefahr in Bus und Bahn oder auch im Flieger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt reden wir über die Zeitschrift National Geographic. Die ist ja, wenn man so möchte, das Coffee Table Book für Globetrotter. Hochaufgelöste, super Fotos aus aller Welt da drin. Von allen Kulturen, allen Ecken dieser Erde, wenn man das Ding zu Hause rumliegen hat. Dann zeigt man sich weltoffen und super interessiert. Aber Achtung, National Geographic war in der Vergangenheit ziemlich rassistisch. Das ist kein Vorwurf, sondern das Ergebnis einer Untersuchung, die die Zeitschrift jetzt selbst hat machen lassen. Pascal Fischer aus unserem Team hat sich das genauer angeschaut. Warum bitteschön hat die Zeitschrift das untersuchen lassen?
Ja, ganz einfach. Im April gibt es das Sonderheft The Race Issue und bis Ende 2018 sogar eine ganze Serie dann über Kulturen und Identitäten. Und es wäre natürlich peinlich, wenn man sich selbst dann auch nicht zum Thema macht und nur auf andere guckt. Die Zeitschrift hat also John Edwin Mason beauftragt. Er ist Professor an der University of Virginia und hat ein Fachgebiet namens Fotografiegeschichte mit Schwerpunkt Afrika.
Und was hat Herr Mason gefunden?
Ja, vor allem das, bis 1970 zum Beispiel tauchten Schwarze bei Fotostories aus den USA eigentlich nur auf als Arbeiter und Hausangestellte. Schwarze aber sozusagen als einheimische Bevölkerung jetzt in anderen Ländern, die waren grundsätzlich immer exotisch, nackt, fröhliche Jäger, edle Wilde. Die Schwarzen hätten sich wiederum in den USA gar nicht erst beschweren können über sowas, denn die durften teilweise bis in die 1940er Jahre gar nicht Mitglied der National Geographic Society sein.
War das in anderen Magazinen nicht vielleicht sogar ähnlich oder war das ein Sonderfall von National Geographic?
Nee, nicht unbedingt, kann man das so sagen. Das Life Magazine zum Beispiel, das war da schon weiter. Das hat Stories jenseits von Klischees gebracht, das schreibt der Forscher John Edwin Mason.
Wie geht denn jetzt die Zeitung mit dieser Analyse um?
Ja, ich finde eigentlich das Motto in diesem Artikel schön, wo die das erklären. Das lautet im Original: To rise above our past, we must acknowledge it. Also das Versagen einfach wirklich anerkennen, nur so kann man über seinen Schatten dann springen und besser werden.
Die Zeitschrift National Geographic hat ihre rassistische Berichterstattung erforschen lassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In San Francisco, da läuft gerade die Game Developers Conference. Das ist eine Entwicklerkonferenz. Und da ist gerade ein neues Stück Technik präsentiert worden. Die Atari-Spielkonsole. Na, sagt ihr zu Recht. Was? Atari? Das gab's doch schon mal in der Geschichte. Das ist so ein Ding, wo man früher dann auf dem Fernseher gespielt hat. Und wenn ihr das jetzt vermutet, dann seid ihr nicht mehr so jung. Und die Atari VCS CS. Die ist auch schon mehr als 40 Jahre alt. Deutschlandfunk Nova-Reporter Thomas Ruscher hat sich das Ding mal genauer angeschaut, was jetzt kommen soll. Warum taucht plötzlich wieder eine Atari-Spielekonsole auf?
Ja, die Atari VCS, das ist eine Neuauflage, also mit moderner Technik. Aber die hat noch das Design, das so an die 70er Jahre erinnert, also viel schwarz. Und dann hat das so gediegene, holzvertäfelte Elemente. Sieht so ein bisschen aus wie damals im Wohnzimmer von meinen Großeltern. Also ist Geschmackssache, sag ich mal vorsichtig. Und mit dieser neuen Konsole sollen jetzt die Klassiker von damals wieder spielbar sein. Also so Sachen wie Pitfall, das wäre so ein ganz heißer Kandidat. Ja, da hast du diese typische Pixel-Grafik, diese piepsige Musik und das soll jetzt alles wiederkommen auf der Atari VCS. Aber die machen noch ein bisschen was anderes. Bei der neuen Atari soll es nicht nur um die ganz alten Spiele gehen, sondern auch noch um aktuelle Indie-Games, also so kleine, feine Spiele, die technisch nicht so extrem anspruchsvoll sind, die man super mal zwischendurch zocken kann.
Gut, das klingt jetzt erstmal nach einer schönen Idee für dich und für alle Retro-Fans, aber Nintendo hat doch auch schon mal so eine Retro-Konsole gemacht. Ist es denn überhaupt noch was Besonderes an?
Also dieser Spagat zwischen den alten Klassikern und neuen Indie-Spielen, das ist schon was Neues, das ist was Besonderes. Aber ja, diese Idee, eine alte Konsole nochmal zu veröffentlichen, das ist eher schon so ein Trend, der gerade umgeht. Also vor 2 Jahren hat Nintendo ihre Konsole Nintendo Classic Mini veröffentlicht. Da waren dann 30 Spiele vorinstalliert, also Super Mario Bros., Legend of Zelda, Pac-Man und so weiter. Und die war halt wahnsinnig erfolgreich. Die 70 Euro sollte die damals kosten, vor 2 Jahren, war sofort ausverkauft und ist dann auf eBay für mehrere hundert Euro vertickt worden. Also die Spielefans, die sind schon sehr, sehr heiß auf diese Retro-Spiele und Konsolen.
Wenn Nintendo damit so erfolgreich ist, gibt es denn da noch mehr Retro-Konsolen, die was vom Erfolg haben wollen?
Eine ganze Reihe. Nächste Woche kommt der C64 Mini raus, also der alte C64-Computer, der kostet dann 80 Euro und soll die Neuauflage vom legendären C64 sein, dem Brotkasten, der damals in den 80ern der erfolgreichste Computer überhaupt war.
Einschätzung von dir, wird das auch so ein Mega-Erfolg werden?
Ja, also ich glaube schon, dass er sich sehr gut verkaufen wird, aber so richtig überzeugt bin ich von dem Konzept eigentlich nicht. Also im Prinzip ist das ja ein richtiger C64, wie von damals. Allerdings hat der kein Floppy-Laufwerk, okay, brauchst du heute nicht mehr. Und die Tastatur, die auf dem Computer drauf ist, das ist einfach nur so ein optisches Plastikgimmick, da kannst du nichts mit anfangen. Wenn du was machen möchtest, dann kannst du eine extra Tastatur anschließen, aber das ist irgendwie so eine Sparlösung, finde ich.
So, jetzt hat man diesen Klotz, aber es geht ja in erster Linie eigentlich um die Spiele.
Ja.
Gibt es denn da was?
Ja, also auf dem C64 sind 64 Spiele installiert, eine ganze Menge. Da sind dann so Klassiker drauf wie Winter Games, Speedball oder Mission Impossible, das technisch vom Sound her schon der Wahnsinn war. Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ja, da weiß man, wer der Bösewicht ist. Nee, das ist schon irgendwie damals sehr geil gewesen. Es gibt aber auf dem C64, der Neuauflage, auch einen Haufen Spiele, die eigentlich kein Schwein kennt. Das ist so ein bisschen die Ramschware. Und es fehlen eben auch ganz, ganz viele Spiele, die damals einfach extrem wichtig waren für den C64. Also der Adventure-Klassiker Maniac Mansion zum Beispiel, Pirates, diese Seeräuber-Simulation oder der deutsche Klassiker Turrican. Das sind alles so Spiele, die eine ganze Generation von Spielern geprägt haben. Und wenn die jetzt fehlen, ist das schon sehr, sehr schade. Ich meine, gut, liegt daran, der britische Hersteller, Retro Games heißen die, die haben halt nicht die Rechte an den Klassikern. Da hat Nintendo den Vorteil, ja, Super Mario, Pac-Man, Zelda gehört denen, die können damit machen, was die wollen. Ja.
Wie ist es jetzt bei dieser Atari-Konsole, wo wir anfänglich gesprochen haben, dass sie in San Francisco vorgestellt wird? Welche Spiele gibt's da?
Das ist leider noch ziemlich offen. Die halten sich sehr bedeckt. Muss man noch abwarten. Aber es gibt ein anderes Problem, das die neue Atari VCS hat, nämlich der Preis. Also voraussichtlich wird er bei so 250 bis 300 Euro liegen und das ist echt mal viel Asche. Also für das Geld bekommst du auch schon eine moderne Xbox, PlayStation oder Nintendo Switch. Und da wäre dein Geld also sehr wahrscheinlich besser angelegt, wenn du jetzt nicht der ganz große Hardcore-Atari-Fan bist.
Ja, auf jeden Fall ist es was für Retro-Fans. Das können wir festhalten. Auf der Game Developers Conference in San Francisco, da wurde die Retro-Konsole Atari VCS vorgestellt. Und wer auf Klassikerspiele steht, könnte da nächste Woche auch noch Spaß bekommen mit der C64 Mini. Und von Nintendo, machen wir es ganz komplett, gibt es auch wieder die ein oder andere neu aufgelegte Spielekonsole, die eigentlich schon 30 Jahre auf dem Buckel hat. Erklärt hat uns das alles Thomas Ruscher.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wer starkes Übergewicht hat, kann davon krank werden und er schmeckt möglicherweise auch weniger. Mehrere Studien haben schon Hinweise dafür gefunden. Jetzt haben Forscher an Mäusen untersucht, was dahinter stecken könnte. Das Ergebnis liegt auf der Zunge. Stark übergewichtige Mäuse hatten im Schnitt rund ein Viertel weniger Geschmacksknospen als ihre normalgewichtigen Artgenossen. Die Forscher sagen, dass starkes Übergewicht zu mehr Entzündungsreaktionen im Körper führt. Die wiederum verhindern, dass sich die Geschmacksknospen richtig erneuern. Ob das bei Menschen genauso funktioniert, muss noch untersucht werden. Eine gute Nachricht gibt es aber schon mal. Frühere Studien hatten auch schon festgestellt, dass der Geschmack wiederkommt, wenn jemand abnimmt. Das liegt daran, dass sich Geschmacksknospen relativ schnell erneuern. Eis ist toll. Es schmeckt lecker und sorgt im Sommer für Abkühlung. Eis essen kann aber auch stressig sein, wenn es warm ist, das Eis schmilzt, vom Hörnchen tropft und man sich einsaut. Tatsächlich suchen Forscher schon seit längerem nach einer Lösung für dieses Problem. Eine Möglichkeit haben Chemiker jetzt beim Treffen der American Chemical Society vorgestellt. Winzige Zellulosefasern von der Bananenstaude. Die werden aus zerriebenen Bananenblattstielen gewonnen und sind 1000-mal dünner als ein Haar. Wenn man diese stabilisierenden Fasern unter die Eiscreme mischt, verhindern sie, dass das Eis schnell schmilzt. Außerdem machen sie fettarmes Eis, das meist eine gröbere Struktur hat, cremiger. Wer einen epileptischen Anfall bekommt, dem sieht man das nicht automatisch an seinen krampfartigen Zuckungen an. Manche Anfälle werden nicht rechtzeitig erkannt, weil sie quasi lautlos ablaufen. Dabei sind sie genauso gefährlich. Ein Forscher der Uni Stanford hat deswegen eine Alternative zum Standardnachweis von Epilepsie entwickelt, der Gehirnstrommessung per EEG. Und zwar ein Gerät und eine Software, die aus Gehirnwellen Töne machen. So entspricht der Normalmodus des Gehirns einem gleichmäßigen und ruhigen Brummen. Bei einem Anfall klingen die Töne des Geräts wie ein intensives Schreien oder Weinen. Die Forscher haben die Gehirnsounds etwa 30 Studierenden und 30 Leuten aus der Krankenpflege vorgespielt. Beide Gruppen konnten 95% der Anfalltöne richtig zuordnen. Bei EEG-Bildern fiel ihnen das deutlich schwerer. Für die Forscher zeigt das, dass die Töne für Laien intuitiver zu interpretieren sind als die Bilder. Sie sprechen von einer Art Gehirnstethoskop, das in Zukunft von Krankenpflegern und Ärzten genutzt werden könnte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.